Herzlich willkommen bei Glaube ist fragwürdig. Heute starten wir Teil 1 einer zweiteiligen Miniserie, in der wir uns mit dem biblischen Schöpfungsbericht beschäftigen. Einem Thema, das unter Christen seit jeher für kontroverse Diskussionen sorgt. Was meint Genesis 1 eigentlich wirklich? Wie liest man diese Texte? Als wortwörtlichen Bericht, theologische Poesie oder etwas ganz anderes? Um dieses Thema seriös und zugleich spannend aufzubereiten, sprechen wir mit zwei der international führenden Stimmen zu diesem Thema. William Lane Craig und John Walton, beide renommierte Professoren, beide mit sehr unterschiedlichen Zugängen und beide mit großem Einfluss auf die aktuelle theologische Debatte. In der heutigen Folge beginnen wir mit William Lane Craig. Ohne jede Übertreibung der derzeit weltweit führende christliche Philosoph und Apologet. Vielen Dank, Dr. Craig, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Es ist uns eine große Ehre.
Vielen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Okay, bevor wir richtig loslegen, warum haben Sie sich so intensiv mit den ersten Kapiteln der Bibel beschäftigt?
Danke, eine gute Frage. Angefangen hat das Ganze mit meinem Wunsch, eine systematische, philosophische Theologie zu schreiben. Mir wurde klar, dass meine Position in einigen theologischen Ecken noch nicht so richtig ausgereift waren. Und das ist ja eine wichtige Voraussetzung, bevor man so ein Projekt überhaupt angeht. Man muss wissen, wo man steht. Ich war bei manchen Themen einfach noch nicht zu einem festen Schluss gekommen und hatte das Gefühl, dass ich da für mich erstmal Klarheit schaffen muss. Ein Bereich war die Lehre von der Sühne. Also die Frage, wie genau uns die Kreuzigung von Jesus mit Gott versöhnt. Ein anderer war die theologische Anthropologie und da ganz speziell die knifflige Frage nach dem historischen Adam. Und hier gibt's ja spannende Fragen. Müssen wir als Christen an ein historisches, erstes Menschenpaar glauben, von dem die ganze Menschheit abstammt? Und wenn ja, wofür ich ja auch argumentiere, wie passt diese Position dann zu dem, was die Paläoanthropologie über Alter und Ursprung des Menschen sagt? Das war im Grunde die Motivation, mich mit dem historischen Adam zu befassen.
Sie haben ja vor ein paar Jahren das Buch »In Quest of the Historical Adam« geschrieben. Darauf wollen wir heute mal eingehen. Sie sprechen darin von »Mythohistorie«. Können Sie uns mal helfen? Was genau heißt das, Genesis 1 bis 11 als Mythohistorie zu verstehen?
Um das zu verstehen, muss man sich erstmal klar machen, die Bibel ist eine Sammlung von ganz unterschiedlichen Textsorten. Die Psalmen, das ist Poesie. Die Apostelgeschichte ist Geschichtsschreibung. Die Sprüche sind Weisheitsliteratur. Und die Offenbarung, das ist jüdische Apokalyptik. Man kann nicht einfach alles wörtlich nehmen. Es wäre ein Riesenfehler, zum Beispiel die Offenbarung stur wörtlich zu lesen, denn sie steckt voller symbolischer Sprache. Und ganz ähnlich ist es eben bei Genesis 1 bis 11. Auch diese Kapitel gehören zu einer Gattung, die nicht wörtlich gelesen werden will, weil sie voll von bildhafter und metaphorischer Sprache ist. Und diese Gattung, die würde ich als Mythos bezeichnen. Aber da muss ich sofort was Wichtiges klarstellen. Wenn ich Mythos sage, meine ich das nicht so umgangssprachlich wie der Mythos vom Drachentöter oder von Odin. Ich nehme den Begriff so, wie ihn Volkskundler in seiner eigentlichen Bedeutung verstehen. Damit meinen sie heilige, überlieferte Erzählungen, die unsere heutige Welt in den Ereignissen der Urzeit verankern. Und genau das scheint mir auch der Anspruch von Genesis 1 bis 11 zu sein. Aber es ist eben kein reiner Mythos, denn diese Geschichten haben auch ein klares historisches Interesse. Sie sollen eine Art historische Einleitung für die 5 Bücher Mose liefern. Die Erzählungen sind durch Stammbäume geordnet und diese führen nahtlos zu den Geschichten über Abraham. Und der Autor hat Abraham und seine Nachkommen ganz klar als echte historische Personen gesehen. Das legt natürlich nahe, dass er auch Abrahams Vorfahren als historisch ansah. Und genau deshalb nehme ich für diese Textsorte einen Begriff, den der große Assyriologe Thorkild Jacobsen geprägt hat, Mythohistorie. Es ist also eine Erzählung mit echtem historischem Anspruch, die aber in der bildhaften Sprache des Mythos geschrieben ist, und deshalb sollte man sie eben nicht Wort für Wort nehmen.
Kommen wir mal direkt zu Genesis 1 bis 11. Sie sagen, die Gründe seien sehr überzeugend, dass es sich um Mythohistorie handelt. Oder besser gesagt, dass der Text nicht wörtlich, sondern als ein mythohistorischer Text verstanden werden will. Was sind das für Gründe?
In meinem Buch liste ich 10 charakteristische Merkmale auf, die ein Text aufweist, wenn es sich dabei um einen mythohistorischen Text handelt. Ich nenne diese Merkmale gerne Familienähnlichkeiten, weil nicht jeder Text alle Punkte haben muss. Aber je mehr davon zusammenkommen, desto klarer wird das Bild. Erstens, Mythen sind in aller Regel Erzählungen. Zweitens, sie sind traditionell überliefert, gehören also zum kulturellen Erbe einer Gemeinschaft. Drittens, sie gelten in ihrer Gemeinschaft als heilig. Viertens, man glaubt an ihre Wahrheit oder Bedeutung. Fünftens, sie spielen in einer Urzeit oder einer anderen Welt. Sechstens, Götter oder übernatürliche Wesen sind die Hauptfiguren. Siebtens, sie verankern grundlegende Realitäten, Natur, Mensch, Kultur, in einer uranfänglichen Vergangenheit. Achtens, sie sind oft mit Kult und Ritualen verbunden oder erklären diese. Neuntens, sie stellen symbolische Entsprechungen zwischen Gottheiten und Natur her, etwa zwischen Tod und Auferstehung einer Gottheit und dem Zyklus von Saat und Ernte. Und zehntens, Mythen enthalten häufig fantastische Elemente und widersprüchliche Züge, ohne dass das vom Autor als problematisch empfunden wird. Und was rechtfertigt es jetzt, bei Genesis 1 bis 11 nicht nur von Mythos, sondern von Mythohistorie zu sprechen? Ganz entscheidend sind die Stammbäume, die die Ereignisse zeitlich ordnen. Außerdem zeigt der Text ein klares Interesse an realer Geschichte, an Ordnung, an zeitlichen Abfolgen, teilweise sogar an echter Geografie. Genau hier folge ich Thorkild Jacobsen. Genesis 1 bis 11 ist Mythohistorie. Es ist mehr als nur Mythos, weil der Text mythische Elemente nimmt, aber gleichzeitig den Anspruch hat, reale Geschichte abzubilden. Und lassen Sie mich das an der Stelle gerne noch einmal klar sagen, weil es erfahrungsgemäß gerade bei skeptischen Zuhörern schnell vergessen geht. Mit Mythos meine ich nicht das umgangssprachliche Verständnis von Märchen oder Fantasieerzählung, sondern so, wie Volkskundler den Begriff ursprünglich gebraucht haben. Der Neutestamentler Richard Bourege hat übrigens denselben Ansatz genommen, um die Evangelien als antike Biografien einzuordnen. Er hat Merkmale antiker Biografien gesammelt und die Evangelien damit verglichen. Und das Ergebnis? Die Evangelien passen super in dieses Genre. Sie wollen also als historische Berichte verstanden werden, nicht als symbolische Märchen. Das hat die Forschung komplett verändert. Wenn man sich jetzt Genesis 1 bis 11 anschaut, ist die Übereinstimmung mit der Mythohistorie echt verblüffend. Fast alle Punkte treffen zu, deshalb glaube ich, dass die Einordnung sehr überzeugend ist. Bisher hat, soweit ich weiß, auch niemand eine bessere Genreanalyse dieser Genesis-Texte vorgelegt, die das alles plausibler erklärt.
Genesis 1 bis 11 hat ja einen sehr klaren erzählerischen Charakter. Viele denken deshalb, das muss doch ein wortwörtlicher Geschichtsbericht sein. Der Text nennt ja auch klare Zeitangaben wie Abend und Morgen oder genaue Lebensspannen. Sind das keine guten Gründe, das wörtlich zu nehmen?
Naja, eine erzählerische Abfolge ist noch lange kein Beweis für einen historisch wörtlichen Text. Das sehen wir zum Beispiel bei babylonischen Mythen wie dem Enuma Elish. Da wird die Schöpfung der Welt durch den Gott Marduk aus dem Körper der Drachengöttin Tiamat beschrieben. Das ist eine Bericht mit einer klaren erzählerischen Abfolge von Ereignissen. Auch das Gilgamesch-Epos erzählt eine Heldengeschichte mit einer klaren Abfolge. Hier haben wir auch eine Erzählung über die Heldentaten von Gilgamesch und seinem Partner Enkidu. Ein erzählerischer Aufbau ist also nichts Besonderes für Geschichtsschreibung. Den haben Mythen, Fabeln und Legenden genauso.
Und was ist mit Genesis Kapitel 12 und den folgenden? Warum sagen Sie, dass wir es da dann plötzlich nicht mehr mit Mythohistorie zu tun haben?
Ganz einfach, weil sich ab Genesis 12 der Charakter des Textes total ändert. Die großen mythischen Themen, Schöpfung, Ursprung der Menschheit, Sintflut, sind auf einmal weg. Das sind ja Motive, die wir so auch in Mythen aus Mesopotamien und der ganzen Welt finden. Plötzlich aber schwenkt der Fokus auf die Vorfahren des Volkes Israel. Der Stil und die Art zu schreiben sind auf einmal ganz anders. Jeder Bibelkommentar zum Buch Genesis teilt es deshalb auch meist in drei Abschnitte. Die Urgeschichte in den Kapiteln 1 bis 11, dann die Erzählungen über die Patriarchen ab Kapitel 12 und zum Schluss die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Der Schreibstil im Rest des Buches ist also ein völlig anderer.
Aber wie entscheiden Sie, welche Aussagen in Genesis 1 bis 11 historisch und welche mythisch sind? Viele Zuhörer könnten das willkürlich finden. Können Sie das genauer erklären?
Wissen Sie, ich versuche diese Trennung erst gar nicht. Der Vorwurf der Willkür trifft also nicht. Mythohistorie ist eher wie eine Mischung von Kaffee mit Milch, nicht wie ein Beutel mit roten und blauen Murmeln. Beim Milchkaffee kann man auch nicht sagen, dieser Teil ist Milch und dieser Teil ist Kaffee. Das Ganze ist ein literarisches Genre. Was wir aber tun können, ist, bestimmte Elemente zu identifizieren, die ganz klar bildlich und nicht wörtlich gemeint sind. Ein Weg ist, auf klare Widersprüche zu achten, also wenn die Erzählung etwas aussagt, das dem widerspricht, was der Autor an anderer Stelle schreibt oder glaubt. Ein gutes Beispiel ist die menschenähnliche Darstellung Gottes in Kapitel 2 und 3. Das steht im deutlichen Gegensatz zu dem, was derselbe Autor in Kapitel 1 über Gott als den unendlichen Schöpfer schreibt. Da können wir also sicher sein, dass die Beschreibungen in Genesis 2 und 3 bildlich und eben nicht wörtlich gemeint sind. Eine andere Möglichkeit ist, nach fantastischen Elementen zu suchen, also Dingen, die der Autor selbst nicht für buchstäblich wahrgehalten hätte. Denken Sie an die Bäume im Garten Eden. Ihre Früchte verleihen auf magische Weise Unsterblichkeit. Aber das ist kein Wunder von Gott, denn die Früchte wirken ja sogar gegen seinen Willen. Die Kraft steckt in der Frucht selbst, das ist Magie, kein Wunder. Solche Elemente sind also sehr plausibel als bildlich zu verstehen. Oder noch ein Beispiel aus Genesis 1, wo es um Dinge geht, die der Autor selbst kaum wörtlich genommen hat. Dass die Sonne erst am vierten Tag erschaffen wird oder dass der Urozean in nur 24 Stunden zurückging. In der Sintflutgeschichte dauert es Monate, bis das Wasser sinkt. Die Vorstellung, der Urozean sei in nur einem Tag verschwunden, hätte der Autor der 5 Bücher Mose wohl selbst kaum geglaubt. Auch hier liegt ein bildliches Verständnis also nahe.
Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, Sie leugnen damit keine Wunder, richtig?
Genau, das ist weder meine Absicht noch denke ich so. Ich bin überzeugter Christ und sage in meinem Buch ganz klar, dass ich überhaupt kein Problem mit Wundern habe. Im Gegensatz zu vielen Alttestamentlern sehe ich zum Beispiel die Erzählung in Genesis 6 nicht als mythisch an, wo die Söhne Gottes vom Himmel kommen und mit Frauen Riesen zeugen. Ich halte das für wörtlich, weil es ein Wunder beschreibt. Das ist aber was völlig anderes als magische Bäume oder eine sprechende Schlange. Wir müssen schon genau zwischen Wundern und fantastischen Elementen unterscheiden, wenn wir den Text richtig verstehen wollen.
Würden Sie denn sagen, dass Sie bei diesem Thema mit mehr Missverständnissen zu kämpfen haben als in anderen Bereichen Ihrer Arbeit?
Wahrscheinlich nicht, und das aus zwei Gründen. Erstens, vieles von meiner Arbeit dreht sich um wirklich komplexe Themen, wie das mittlere Wissen Gottes. Das meint, Gott weiß nicht nur, was wirklich passiert, sondern auch, was wir in jeder möglichen Situation tun würden, selbst wenn diese nie eintritt. So soll erklärt werden, dass Gott alles weiß, ohne unsere Freiheit wegzunehmen. Ich glaube, nichts, worüber ich je geschrieben habe, wurde so oft missverstanden, einfach weil es so schwierig ist. Aber beim heutigen Thema ist das anders. Ich glaube, viele, die meine Position ablehnen, haben schlicht nicht gelesen, was ich dazu geschrieben habe. Das ist dann weniger ein Missverständnis als eher Halbwissen. Aber das Thema Genesis ist an sich nicht schwer zu verstehen. Wer mein Buch liest und sich damit beschäftigt, wird, so hoffe ich, kaum auf große Missverständnisse stoßen.
Wir haben im Vorfeld auch unsere Zuhörer zur mythohistorischen Lesart gefragt. Und da möchte jemand wissen, okay, ich stimme zu, dass es in der Bibel einfache und schwierige Passagen gibt. Aber die Bibel zeichnet sich dadurch aus, dass Gott in einer für uns verständlichen Sprache zu uns spricht, auch wenn wir über manche Aussagen eine Weile nachdenken müssen. Die Bibel enthält aber keine verschlüsselte Sprache, die nur Eingeweihte entschlüsseln können. Glaubt Herr Craig wirklich an einen Gott, der Genesis 1 bis 11 absichtlich verschlüsselt hat, sodass nur Eingeweihte den Text richtig verstehen können?
Nun, da frage ich mich schon, ob der Zuhörer das Buch der Offenbarung gelesen hat. Niemand, der das getan hat, könnte behaupten, die Bibel hätte keine verschlüsselte Sprache. Dieses Buch ist voller schwieriger Symbole. Oder nehmen wir die Psalmen. Da wird Gott manchmal als feuerspeiendes Monster beschrieben. An anderer Stelle wird von Gott gesprochen, als hätte er Hände und Augen. Das sind alles literarische Metaphern. Wenn Gott also Poesie und Apokalyptik nutzen kann, warum dann nicht auch den Mythos, um seine Wahrheit rüberzubringen? Ich glaube nicht, dass Genesis 1 bis 11 dadurch schwer verständlich wird. Man braucht keinen Entschlüsselungscode, um diese Texte zu verstehen. Ich denke nur, dass man vorsichtig sein muss und den Text nicht übermäßig wörtlich nehmen sollte, weil er selbst nicht so verstanden werden will.
Vielleicht kommt die Frage daher, dass bei der Offenbarung jeder sofort sieht, dass sie schwierig ist. Aber wenn wir in Genesis 1 lesen, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat, scheint das doch so klar. Warum sollte es dann nicht auch diese klare Bedeutung haben?
Meine Antwort ist, weil Genesis 1 bis 11 sehr viele Merkmale der Gattung Mythohistorie hat. Und Mythen sind eben nicht immer wörtlich zu verstehen, sie sind voller Symbolik. Ich frage also nur, müssen wir als Christen diese Erzählungen wortwörtlich lesen? Und da würde ich klar sagen, nein, das ist nicht das beste Verständnis, weil es einfach nicht zur Textsorte passt.
Schauen wir mal auf andere Stellen. Im 2. Buch Mose steht ja gleich 2-mal, dass Gott Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Jemand könnte daraus schließen, wenn das mehrfach gesagt wird, dann ist es in Genesis 1 wohl auch so gemeint. Was sagen Sie dazu?
Ich würde sagen, der Autor schaut hier auf seine eigene Schöpfungserzählung im 1. Buch zurück und wiederholt, was da steht. Das ist keine neue, wörtliche Aussage, sondern ein literarischer Verweis. Und genau das ist doch eines der besten Beispiele für die Familienähnlichkeit des Mythos. Mythen versuchen ja, die heutige Realität in der Urzeit zu verankern. Und kein Beispiel zeigt das besser als die Begründung für den jüdischen Sabbat. Der Grund, warum Juden am 7. Tag ruhen, ist, weil Gott in der Schöpfungsgeschichte am 7. Tag ruht. Der Autor verankert hier also ein zentrales Merkmal der jüdischen Kultur in den Ereignissen der Urvergangenheit. Und genau das ist ja einer der Hauptzwecke von einem Mythos. Verstanden nicht als Märchen, sondern im ursprünglichen volkskundlichen Sinn.
Kommen wir mal zu einem anderen großen Problem für viele Christen. Ihre Interpretation bedeutet ja, dass es den Tod schon vor dem Sündenfall gab, richtig?
Ja, das ist eine korrekte Folgerung. Wenn der Text nicht wörtlich verstanden werden will, dann gab es schon vor Adam und Eva Raubtiere und Tod.
Aber warum hat Gott kein perfektes Ökosystem ohne Tod geschaffen? Logisch wäre das doch möglich gewesen, oder?
Logisch vielleicht, aber nicht physikalisch plausibel. Jedes Ökosystem braucht Raubtiere, um überlebensfähig zu sein. Sonst würden Insekten mit der Zeit die ganze Vegetation fressen und alles würde sterben. Ohne Raubtiere ist so ein Ökosystem nicht möglich. Ich denke vielmehr, Gott wollte gerade so ein funktionierendes Ökosystem schaffen, das die Bühne für das spätere Drama der menschlichen Erlösung bereitet. Alles, was vor dem Menschen passiert, bereitet die Bühne für diesen großen Heilsplan vor. Raubtiere und Tod sind Teil davon. Der Psalmist sagt ja sogar, dass Gott den jungen Löwen ihre Nahrung gibt. Ich glaube daher nicht, dass der Autor der 5 Bücher Mose von der Idee des Todes vor dem Sündenfall groß beunruhigt gewesen wäre.
Aber die Bibel deutet doch an, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo es anscheinend keinen Tod und kein Tierleid mehr gibt. Wäre es nicht besser gewesen, diese Welt von Anfang an so zu machen?
Wir wissen nicht, wie es in der kommenden Welt aussehen wird. Meine Frau hofft, dass unsere Haustiere im Himmel sein werden. Aber biblisch wissen wir es nicht. Wenn es so wäre, würde diese Welt nach völlig anderen Naturgesetzen funktionieren. Sie wäre dann nicht als Bühne für das Drama der menschlichen Erlösung geeignet. Gott hat uns hier auf dem Planeten sozusagen auf Armeslänge von sich geschaffen. Er überwältigt uns nicht mit seiner Gegenwart. Das schafft einen Schleier der Entscheidung, hinter dem wir uns frei für oder gegen ihn entscheiden können. Ich vermute, in der kommenden Welt wird diese Freiheit zur Sünde nicht mehr da sein. Sobald wir bei Jesus sind, werden Gottes Herrlichkeit und Anziehungskraft so überwältigend sein, dass die Freiheit zur Sünde verschwindet. Und vielleicht gibt es in so einer Welt Tiere, die nicht jagen müssen, um zu überleben.
Noch eine Schwierigkeit, auf die Atheisten manchmal hinweisen. Tiere sterben nicht nur, sie leiden auch. Sie sagen nun, dass Tiere anders leiden als Menschen und stützen sich dabei aber auf eine fast 20 Jahre alte Studie von Michael Murray. Ist das noch aktuell?
Dazu 2 Gedanken. Erstens, wie bei jedem Problem des Leidens ist mein Hauptpunkt. Gott schafft eine Welt, in der es höhere Güter gibt, die das Leid rechtfertigen. Es ist moralisch okay, Leid zuzulassen, wenn es dafür einen wichtigen Grund gibt. Und Menschen in eine ewige Beziehung mit Gott zu führen, ist ein unendlich höheres Gut. Ich halte es für gut möglich, dass nur in einer Welt mit Leid die maximale Anzahl von Menschen freiwillig zu Gott findet. Ein Atheist müsste beweisen, dass es eine andere mögliche Welt mit weniger Leid gäbe, in der aber trotzdem genauso viele oder mehr Menschen freiwillig zu Gott finden. Aber das ist reine Spekulation. Es gibt keine Möglichkeit, wie der Atheist eine solche Hypothese rechtfertigen könnte. Der 2. Punkt, den Sie ansprechen, betrifft die Arbeit von Michael Murray über Tierschmerz. Die hilft, unser Mitgefühl vor allem von uns Haustierbesitzern einzuordnen. Was Murray nämlich zeigt, ist, dass es verschiedene Stufen des Schmerzbewusstseins bei Tieren gibt. Auf der untersten Stufe gibt es nur eine Reaktion auf einen Reiz. Wenn man eine Amöbe mit einer Nadel sticht, zieht sie sich zurück. Das finden wir bei niederen Tieren wie Insekten. Eine höhere Stufe ist das echte Bewusstsein von Schmerz, wie wir es bei Wirbeltieren finden. Hunde, Katzen und Kühe fühlen Schmerz. Aber es gibt noch eine 3. Stufe, das Selbstbewusstsein darüber, dass man selbst Schmerzen hat. Dafür braucht man aber eine Ich-Perspektive, um sagen zu können, mein Arm tut weh oder ich habe mir den Rücken verletzt. Und Tiere zeigen diese Art von Ich-Perspektive nicht. Obwohl sie Schmerz empfinden, sind sie sich nicht bewusst, dass sie selbst Schmerzen haben. Ein Tier spürt den Reiz, zieht die Pfote zurück, aber es denkt eben nicht, ich leide gerade. Gott hat den Tieren also das tiefste Leid erspart, das aus dem Bewusstsein des eigenen Schmerzes kommt. Und Murrays Arbeit wird immer noch durch die Spitzenforschung bestätigt. In meiner systematischen Theologie werde ich genauer auf die aktuelle Forschung zum Tierbewusstsein eingehen. Aber die Kernaussage gilt nach wie vor: Tiere haben Bewusstsein, aber kein echtes Ich-Bewusstsein, wie wir Menschen.
Danke für diese ausführliche Antwort. Eine letzte Frage, die sicher manche Christen beunruhigt. Wenn man Genesis 1 bis 11 als Mythohistorie einstuft, schafft man da nicht einen gefährlichen Präzedenzfall? Macht man damit nicht die Tür auf, um auch den Exodus oder die Auferstehung als rein literarische Konstrukte zu deuten?
Da würde ich einfach mal zurückfragen, wenn ich die Psalmen als Poesie interpretiere, öffnet das dann die Tür, die Auferstehung als Poesie zu deuten? Oder wenn ich die Offenbarung als Apokalyptik interpretiere, öffnet das die Tür, die Apostelgeschichte als Apokalyptik zu deuten? Klar, theoretisch schon. Man muss sich natürlich jeden Text anschauen und fragen, was ist das für eine Textsorte? Aber es besteht kaum Gefahr, dass andere Texte der Bibel eine so hohe Ähnlichkeit zur Mythohistorie haben wie Genesis 1 bis 11. Nehmen wir die Auferstehung Jesu. Im 19. Jahrhundert versuchten Theologen zu zeigen, dass die Auferstehung von heidnischen Mythen über sterbende Götter abstammt. Diese These wurde komplett widerlegt. Erstens ähneln diese Mythen den Evangelien überhaupt nicht. Die heidnischen Geschichten sind symbolische Erzählungen über den Kreislauf der Natur. Die Evangelien hingegen berichten über konkrete, einmalige, historische Ereignisse. Zweitens gab es keine Verbindung zwischen diesen Mythen und den ersten Jüngern. Juden fanden heidnische Mythen abscheulich. Die Idee, die Jünger hätten an die Auferstehung geglaubt, weil sie von ägyptischen Mythen gehört hatten, ist also absurd. Deshalb ist das Thema Mythos in der Evangelienforschung heute vom Tisch. Dank der Arbeit von Richard Burage gelten die Evangelien heute, wie gesagt, als antike Biografien. Für uns heißt das, wir müssen jeden biblischen Text ehrlich und einzeln untersuchen. Davor müssen wir als Christen keine Angst haben. Ehrlich gesagt fürchte ich etwas anderes vielmehr. Christen, die auf so eine Analyse der jeweiligen Textgattung verzichten und deshalb Methoden anwenden, die für den jeweiligen Text völlig unpassend sind. Das führt diese Christen dann möglicherweise zu falschen Schlussfolgerungen.
Eine allerletzte Frage. Gab es während Ihrer Arbeit an diesem Thema je einen Moment, in dem Sie dachten, Sie müssten den Glauben an einen historischen Adam aufgeben?
Oh ja. Als ich damit anfing, war mir ehrlich gesagt ziemlich unwohl bei der Sache. Ich wollte die Studie objektiv durchführen und den Fakten folgen, egal wohin sie mich führen. Und das hat mich sehr nervös gemacht. Ich habe sogar Kollegen, die ich sehr schätze, meine ersten Ergebnisse gezeigt und gefragt, bin ich auf dem Holzweg? Aber sie haben mich ausnahmslos in meiner Arbeit und meinen Schlüssen bestärkt. Das war also alles andere als leichtfertig. Für mich war das persönlich eine wirklich aufwühlende Zeit. Umso schöner war es, am Ende zum Schluss kommen zu dürfen, dass es wirklich einen historischen Adam und eine historische Eva gab, von denen jeder Mensch auf diesem Planeten abstammt. Ich finde das wichtig zu verstehen. Meine Arbeit ist eine starke Verteidigung des historischen Adam und Eva, eine Position, die liberale Theologen längst aufgegeben haben. Mein Ziel war es, biblische Hermeneutik mit Wissenschaft zu verbinden, um rauszufinden, ob es ein erstes Menschenpaar gab und wenn ja, wann es lebte. Der Punkt, an dem ich am Ende dieses Buches angekommen bin, war für mich unheimlich beglückend. Und wenn ich heute diese alten Erzählungen in Genesis 1 bis 11 lese, denke ich, wie konnte ich sie jemals anders lesen? Sobald man diese neue Brille aufsetzt, ist es doch klar, das sind echte historische Erzählungen, geschrieben in der bildhaften und metaphorischen Sprache des Mythos.
Dr. Craig, vielen herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich und sehr hilfreich. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Und danke für Ihre ganze Arbeit in Philosophie und Theologie. Wir sind sehr dankbar dafür. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, das ist sehr freundlich. Alles, was ich tun kann, um deutschen Brüdern und Schwestern eine Ermutigung zu sein, mache ich sehr gerne.
Wie immer sind wir gespannt, was ihr über diese Folge denkt. Schreibt uns gern über die bekannten Kanäle. In der nächsten Episode geht's weiter mit Teil 2 unserer Miniserie. Dann ist John Walton bei uns zu Gast. Seine Sicht auf den Schöpfungsbericht ist ganz anders als die von William Lane Craig, aber nicht weniger durchdacht und theologisch spannend. Freut euch also auf ein Gespräch, das nochmal neue Perspektiven aufmacht. Für heute war's das. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.